Ja, dann herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. VirtualBox im Auswärtigen Amt von Thorsten Werner, der im Auswärtigen Amt als Administrator arbeitet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Ja, schönen Dank. Also nochmal kurz der Lautstärketest, ist für alle so zu verstehen, was ich hier erzähle. Ja, wunderbar. Thema ist für mich VirtualBox. Untertitel soll dazu dienen, die Linux-Integration auf dem Desktop zu vereinfachen. Also ich werde jetzt nicht so ganz tief technisch auf die VirtualBox eingehen, ein bisschen dann schon. Es wird aber etwas später im Vortrag kommen. Ich fange erstmal an mit dem Thema Linux-Migration so ein bisschen. Also nicht wundern, dass vielleicht die Reihenfolge ein bisschen anders ist. Also zunächst etwas über die IT des Auswärtigen Amtes. Ich muss hier bloß mal kurz ein bisschen heller stellen, sonst sehe ich den Vortrag selber schlecht. Also das Auswärtige Amt selbst ist ja weltweit verteilt auf irgendwie 230 Auslandsvertretungen. Das sind also Botschaften, Generalkonsulate, ständige Vertretungen. Und es gibt noch die zwei Standorte Berlin und Bonn, die Zentrale. Und die IT ist so organisiert, dass im Wesentlichen der Zentrale arbeitet und von der Zentrale aus alles administriert. Also selbst die Hardware wird über die Zentrale verschickt, wird also nicht irgendwie im Ausland eingekauft und ähnliches. Wir betreuen etwas über 11.000 PCs, haben im Ausland selbst relativ wenig IT-Mitarbeiter, nur ein paar ausgewählten großen Botschaften, haben aber, um die Zeitzone abzudecken, noch Servicezentren in New York und Singapur, wo also noch ein paar Ingenieure sitzen, die sozusagen so ein höheres Level an Support leisten können. Ich selbst bin in der IT-Strategie eigentlich angesiedelt. Wir verwalten dort den Haushalt, den IT-Haushalt, die sind für Sicherheitsfragen zuständig und sonstige strategische Fragen. Also eigentlich gar nicht so im Detail um die eigentliche Arbeit. Ich will erstmal beginnen, so ein bisschen die Geschichte des Open-Source-Einsatzes zu skizzieren, weil das Auswärtige Amt das eigentlich schon länger Open-Source einsetzt und Linux im Vergleich zu eigentlich allen anderen Bundesministerien. Das Bild, was man da sieht, ist ein Telex. Gibt es jemanden, der das Telex-Prinzip noch überhaupt gar nicht kennt? Weil es doch etwas älter. Also es ist ein Fernschreiber. Und es gab ein eigenes Telex-Netz dafür. Es ging also nicht über das Telefonnetz früher. In dem Fall ist es sogar ein japanisches Gerät, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das Auswärtige Amt hat sozusagen das Internetzeitalter tatsächlich so im Jahr 2001 komplett verschlafen gehabt. Und man hatte irgendwie tatsächlich zum Teil noch Telex im Einsatz. Und da gibt es eine schöne Anekdote, dass in den USA der Telex-Betrieb dadurch beendet wurde, dass es gar keinen Anbieter mehr gab, der es noch anbieten konnte. Also wir konnten unsere Geräte nicht mehr betreiben. Es gibt vielleicht noch eine ganz andere nette Anekdote zu Telex, das nun nicht jeder kennt. Es gab mal irgendwann eine Projektgruppe, die zu irgendeinem Land den Auftrag hatte, den EKS-Präsidenten zu unterstützen. Also es war halt so ein politischer Wille, den zu unterstützen. Und da gab es Sitzung über Sitzung, bis dann irgendwann mal jemand nachfragte, was wollte denn eigentlich EKS? Konnte keiner beantworten. Und stellte sich dann im Nachhinein heraus, das war eine Besonderheit des Telex-Fernschreibers, weil der Telex-Fernschreiber hat gar keine Löschtaste. Also man kann, wenn man einen Fehler macht, nichts direkt korrigieren. Sondern was man macht, man nimmt die X-Taste, um anzuzeigen, wie viele Zeichen halt vorher falsch sind und fängt wieder an zu schreiben. Das macht das Problem, man kann kein X tippen, also so wie Mexiko oder so. Da setzt halt das in Mexiko das X durch ein KS, also Mexiko mit KS. Und so entstand halt der EKS-Präsident. War eigentlich der Ex-Präsident und keiner hat gewusst, um was es geht. Ja, also das hat man natürlich festgestellt, dass es irgendwie kein tragbarer Zustand ist. So Public Diplomacy ohne eine E-Mail-Adresse zu machen, also das ist schon irgendwie nicht so richtig. Deswegen gab es dann im Jahr 2001 ein Projekt, sogenannte Vollvernetzung. Also ging es darum, alle Außenstellen, Auslandsvertretungen zu vernetzen und irgendwie E-Mail-Zugang mindestens zu schaffen. Problem ist, dass natürlich in allen möglichen Ländern, das Auswärtige Amt ist ja in Ländern vertreten, wo es also eigentlich gar keinen terrestrischen Internetzugang gibt. Also selbst heute noch. Dass es hinreichend schwierig ist. Man muss auf jeden Fall Server in jeder Vertretung stellen, sodass also wenigstens die Leute untereinander dann auch E-Mails austauschen können. Das Ganze soll auch nicht unendlich viel kosten, deswegen wurde also entschieden, da einfach VPN-Technologie einzusetzen über Internet, In dem Fall war das das damals noch relativ frische Projekt SINA, das BSI, sichere Internetzwerkarchitektur heißt das auf Deutsch, oder Secure Internet Network Architecture in Englisch. Ist also praktisch IPsec, eine Weiterentwicklung des FreeSWARM-Codes im Linux-Kernel, so als technischer Hintergrund. Und da wurden halt schon Linux-Server eingesetzt. SINA selbst ist halt auch Linux-basiert. Also in der Hinsicht war das sozusagen der Beginn des Linux-Einsatzes im Auswärtigen Amt. Vorher war das rein Windows, ja, ein Windows-Laden, wie so viele Ministerien heute noch. Ja, wie ging es dann weiter? Also Abschluss dieses Projekts war dann 2003, also in den Jahren 2002, 2003 wurden die alle vernetzt und mit Servern ausgestattet und Clients und alles Mögliche. Ab 2004 sind wir dann umgeswitcht auf Debian, GNU Linux als primäres Betriebssystem für alle zukünftigen Entwicklungen. Also im Wesentlichen zunächst natürlich erstmal Server. Das sieht man dann 2005, da waren dann so Projekte realisiert worden, wie plattformunabhängige Fachanwendungen in Form von Webanwendungen. Dann Open Source auch auf dem Windows Desktop, also sowas wie Thunderbird, Firefox, Open Office, VLC als Multimedia-Client. Und in dem Jahr war auch die Ablösung von Outlook und Exchange, was wir in der Zentrale im Einsatz hatten. Zum Glück nur in der Zentrale, weil die Ablösung ist hinreichend nicht trivial. Also nicht, dass es da wirklich jetzt unendlich viele technische Probleme gibt, sondern es sind mehr die User-Probleme, die also das typische Fall eines Süchtigen, der nicht versteht, dass das Leben auch schöner sein kann, wenn man nicht süchtig ist. Also sozusagen, ich will das nur als Vergleich bringen, damit man versteht, was das Problem ist. Ja, also ich will jetzt niemanden Vorwurf machen. 2006, ein Dual-Boot-Client, den habe ich jetzt glaube ich gar nicht erwähnt. Ja, doch, Multi-Boot-Client, ja, steht auch noch drin. Also wir haben auch angefangen, Clients auszurollen im normalen Hardware-Refresh, die halt vor die User auswählen konnten, ob sie denn jetzt Linux oder Windows booten wollen. Was auch noch dadurch einfacher war, dass wir auch in der Windows Open Source dann schon hatten, also sozusagen der Switch ist dann nicht so schwierig mehr. Ja, das hat uns dann veranlasst im Jahr 2006, und zwar auf Vorbereitung der EU-Ratspräsidentschaft der Deutschen, die ja Anfang 2007 war, im ersten Halbjahr, Debian auf Notebooks einzuführen. Ist das eine Frage? Okay. Ansonsten habe ich nichts dagegen, müssen wir uns das Mikrofon rumreichen, wenn jetzt jemand zwischendurch eine Frage hat, die dann kurz zu stellen, wenn sie gerade zur Folie passt. Ja, also da gab es halt zusätzlichen Kommunikationsbedarf, mobil während der Ratspräsidentschaft, ist ganz klar. Und da haben wir halt entschieden, Notebooks, wir statten Notebooks mit Debian aus und den entsprechenden SINA-Erweiterung, sodass man unser VPN kommt und halt E-Mails schreiben kann. Ein weiterer Grund waren gewisse Sicherheitsvorfälle mit proprietären Dateiformaten unter Windows. Die Erfahrungen mit den Debian-Notebooks waren recht gut, also da gab es also kaum ernsthafte Anwenderschwierigkeiten. Also das, was ich vorhin mit diesem Abhängigen da versucht habe anzudeuten, das gab es da eigentlich kaum, muss man sagen. Also das wurde gut angenommen. Und das hat uns dann, da haben wir uns dann letztes Jahr entschlossen, mit der Komplettmigration auf Linux, auf Clients zu beginnen. Also kein Dual-Boot mehr, sondern tatsächlich nur noch ein Single-Boot, Linux. So. Ja, was sind dann halt noch die Gründe für die Client-Migration? Das wird man halt von den Anwendern immer wieder gefragt. Weswegen muss man das jetzt machen? Ein Punkt ist natürlich nochmal die IT-Sicherheit. Habe ich eine extra Folie dazu, wo ich noch was sage. Lizenzkosten, klar, ist auch eine Sache. Alles, was man an Lizenzkosten ausgibt, fehlt halt an einer anderen Stelle. Das ist ganz einfach, ne? Also wenn ich viel für Lizenzkosten ausgebe, kann ich entsprechend keine Notebooks kaufen oder was auch immer. Also deswegen ist das immer relevant, auch wenn immer wieder Leute sagen, ja, Lizenzkosten sind ja nicht so viel, aber es ist trotzdem Geld, was fehlt. Die leichte Anpassbarkeit ist ein Punkt, dass man halt spezielle Wünsche leichter realisieren kann. Das ist definitiv unter Linux einfacher. Also so einfache Punkte wie Zugriff auf USB-Medien oder sowas unter Windows zu realisieren, ist irgendwas, was irgendwie überhaupt keine Freude macht. Unter Linux ist das mit UDEV fast ein Kinderspiel, möchte ich sagen. Also um mal zum Beispiel zu haben. Und einfaches Management, damit meine ich also Softwareverteilung und Ähnliches. Also so ein apt-get-install unter Debian, das ist halt irgendwas, wenn man da am Windows sitzt, weiß man überhaupt gar nicht noch, was man da noch tun soll. Ja, also das erspart schon viel Arbeit, was wiederum Zeit und Geld bringt für andere Sachen. Also das sind aber mehr so die Gründe, die man so den Usern sagen kann, weswegen man das denn eigentlich macht. Ja, sage ich erstmal noch zu diesen plattformabhängigen Anwendungen, die man ja massenhaft hat in irgendeiner Behörde. Da gibt es ja ohne Ende alles Mögliche, die dann erstmal unter Linux nicht funktionieren. Ja, was kann man machen? Natürlich die erstmal durch neue Anwendungen ablösen. Webanwendungen, Idealfall, die halt einfach nur einen Browser brauchen. Das ist natürlich eigentlich genau die richtige Lösung, wie man es machen sollte, weil man damit viele andere Fehler der Anwendung noch mitbeheben kann. Aber es ist natürlich zeitaufwendig, teuer und es dauert halt einfach. Ne? Das ist nichts, was man mal so eben beschließen kann und dann ist es fertig, sondern man kann es beschließen und dann dauert es halt, bis es fertig ist. Ja? Das heißt, man braucht irgendwie eine Zwischenlösung. Eine Möglichkeit wären Windows-Emulatoren wie Wine, ist ein bisschen nicht wirklich ausgereift, funktioniert in Einzelfällen eigentlich recht gut, aber halt in Einzelfällen einfach mal irgendeine Anwendung aus der Krabbelkiste von der CD damit auszuführen. Und so eine blöden Dinge hat man halt einfach schlicht und einfach, funktioniert dann meistens dann noch nicht auf Anhieb. Terminal-Server, Windows-Terminal-Server, das funktioniert wiederum recht gut, ist aber teuer, weil man meistens nochmal neue Lizenzen braucht, zum Beispiel für Windows oder für Citrix, oft zusätzliche Hardware neben den Clients, ist selbst auch gar kein Open Source, entspricht also gar nicht unserer Strategie, ist also dann doch nicht so ideal, obwohl es eigentlich technisch ganz gut funktioniert, muss man sagen. Bleibt also noch ein vierter Punkt, nämlich die Virtualisierung. Was man da einsetzen kann, da gibt's nach wie vor, möchte ich sagen, für den Desktop-Einsatz eigentlich nur zwei endanwendertaugliche Produkte, also die, wo man den Endanwender wirklich loslassen kann, ohne dass man 1000 Fragen kriegt, halt VMware und seit einem reichlichen Jahr Open Source auch VirtualBox. VMware selbst ist proprietär, wie man weiß, käme daher für uns nicht in Frage, daher kam die VirtualBox eigentlich relativ praktisch jetzt als Dual-License-Produkt zur rechten Zeit. So, die Sicherheitsprobleme. Das war natürlich ein wichtiger Punkt. Eigentlich weiß ich gar nicht über Vista, aber ich fand die Erläuterung des Vista an diesem Bild sehr schön, was das eigentlich bedeutet, dass ich mir doch nicht verkneifen konnte, das einfach das Bild mit aufzunehmen. Also um Vista geht es bei mir jetzt gar nicht. Haben wir nicht im Einsatz. Aber die Untersuchungen vom BSI haben halt große Sicherheitslücken gezeigt, also nicht nur das BSI, eigentlich sogar international, muss man sagen, beim Einsatz von Microsoft Office-Dokumenten. Also gar nicht so das Windows XP. Das kann man relativ gut härten heutzutage in Windows XP. Da ist auch seit Service Pack 2 und so, also die Default-Einstellung durchaus etwas besser. Aber Microsoft Office ist ein Riesenproblem als Anwendung darunter. Da ist es regelmäßig so, dass halt einfach Rootkits in Dokumenten versteckt werden und die werden halt zugeschickt halt mit gefakten E-Mails, wo man den Endanwender auch gar nicht vorwerfen kann, dass er die öffnet, weil sie aus seiner Sicht völlig okay aussehen. Also das berühmte chinesische Rootkit, was halt in den Nachrichten war, letztes Jahr fällt eben genau in diese Richtung. Das ist auch keine Ausnahme, das sind eher so, wenn man die Internet-E-Mails wirklich mal durchsucht, das sind eher Dutzende pro Tag oder so. Also das ist schon eine relevante Größe. Sie sind individualisiert, das heißt, sie sind also durch keine Virenscanner oder Ähnliches zu erkennen, die Dinger. Bei uns ist es auch immer das Problem, dass wir also nicht davon ausgehen können, dass es irgendwelche Script-Kiddies sind oder irgendwelche Spammer, die Spam verteilen wollen, sondern dass es bei uns tatsächlich Nachrichtendienste sind, die die Dinger schicken. Daher ist das Sicherheitsproblem also deutlich drastischer. Ja, was sind mögliche Lösungen? Microsoft Office ablösen, ja, machen wir auch, führen Open Office ein. Ist aber auch nicht ganz so schnell. Ja, also spätestens dann, wenn Leute komplexe Excel-Dokumente haben oder selbst komplexe Word-Dokumente, ist es halt dann doch nicht ganz so einfach. Also man kann es nicht als die ultimative Lösung nehmen, allerdings doch für den Standardfall schon. Muss ich mal sagen. Also für den Standardfall kann man OpenOffice ohne weiteres einsetzen, aber man hat halt Altdokumente. Das ist meistens das Problem. Oder Austausch mit externen. Andere Alternative ist halt, das Microsoft Office in einem sicheren Container zu betreiben. Das ist das genau das, was wir machen, also in einem nicht persistenten virtuellen System. Da komme ich dann später im Detail noch dazu. So, VirtualBox, ich würde, bevor ich jetzt mal diese Präsentation weitermache, vielleicht mal kurz die VirtualBox zeigen, weil ich jetzt nicht weiß, ob jeder die schon kennt. Wie immer habe ich das Problem, was ich immer kurz vor der Präsentation feststelle. Ich habe jetzt kein Image dabei, was man wirklich für Präsentationszwecke gut verwenden kann, weil ich das ja normalerweise nie brauche. Ich habe es auch jetzt wieder nicht dabei. Also ich kann jetzt kein Windows zeigen. Es tut mir leid. Was man booten kann. Aber was ich mal zeigen kann, ist also die Oberfläche, also die Standardoberfläche, wie man mal eine neue virtuelle Maschine einrichtet. Das ist halt auch so für den Endanwender wirklich ziemlich einfach, wenn du es selber machen müsstest. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber es ist eben doch relativ einfach. Die nenne ich jetzt einfach mal Mini. Dann kann man hier Betriebssystem-Typ wählen. Also selbst so wie OS 2 ist da drin, nicht? Die Abdeckung der VirtualBox ist halt schon ziemlich gut. Sowohl was Gast- als auch Host-Systeme sind. 256 MB RAM. Machen wir eine virtuelle Festplatte. Das ist in dem Fall die kommerzielle Version, ja. Wobei das jetzt, was ich jetzt zeige, auch mit auf rein ginge. Genau, dann einfach nochmal weiter abschließen. Und dann kann man die einfach über starten, ja. Und wie gesagt, auch das ist wieder endanwendertauglich. Da stellt jetzt fest, dass in dem Moment eigentlich noch kein Bootmedium dabei sein kann, weil ich keins konfiguriert habe. Und fragt halt, wie wollen wir denn jetzt booten? Also, da sagt man also irgendwie ein CD-Abbild, hinzufügen. Das habe ich jetzt hier im Home Directory liegen. Das ist einfach das Debian Business Card ISO. Weiter abschließend. So, wenn es jetzt nicht irgendwelche überraschenden Vorführeffekte gibt, sollte es einfach funktionieren, sollte das jetzt einfach der Debian Installer starten. Ich lasse mal ganz kurz ein bisschen durchlaufen, wenn man sieht, dass also die ganze Hardware-Erkennung also irgendwie aus dem Hut funktioniert. So, machen wir mal German. Tastatur, auch Deutsch. Also lasse ich jetzt mal ganz an Anfang kurz durchlaufen. Ich werde nicht keine Installation durchführen. Also die gesamte Hardware-Erkennung funktioniert halt relativ problemlos. Im Fenster, man kann dann auch in den Fullscreen-Modus gehen. Als Host-System wird von der VirtualBox relativ viel unterstützt. Also eben Linux, Windows, aber eben auch macOS. Was von den macOS-Leuten relativ beliebt ist, weil es eben auch eine sozusagen auch eine kostenlose Lösung für macOS ist. Ja. Als Gastsysteme, wie gesagt, hat man vorhin kurz gesehen, da sind jetzt so Sachen wie OS 2 drin, was vielleicht ja heutzutage nicht mehr so verbreitet ist, aber vielleicht für Migrationszwecke gerade wieder an irgendeiner Stelle wieder nützlich ist, wo man vielleicht irgendwo noch OS 2-Systeme hat. Ja, da habe ich wahrscheinlich doch den Vorführeffekt, dass hier möglicherweise irgendein Problem ist. Überspringen wir das einfach, oder? Es könnte jetzt so ein Problem sein mit Tickless Timer oder so. Da bin ich mir jetzt unsicher. Also da gibt es noch ein kleines Problem. Am besten schaltet man das ab. Ja. Na gut, überspringen wir das einfach, oder? Also Netzwerk war jetzt die Netzwerkerkennung, also DHCP funktioniert auch sofort sozusagen über NAT. Ja, wie man gesehen hat. Ja, schauen wir mal irgendwie noch was. Genau, eigentlich sollte er jetzt auch sofort, genau, die Release-Dateien runterladen. Und jetzt noch die Festplatte, also die virtuelle Festplatte erkennen. Ich hoffe mal, dass es tut. Genau, also die hat er erkannt. Sonst wären wir jetzt am Partitionierungstool. Gut, das wäre jetzt für die Vorführung alles erstmal. Genau, man kann also beim Runterfahren noch sagen, ob man jetzt einen ACPI-Shutdown machen will oder richtig einfach ausschalten hat oder eben den Zustand speichern will. Machen wir einfach mal hier ausschalten, weil wir haben ja keinen Festplattenzugriff gehabt. Ja, also die Erfahrungen sind, dass es ziemlich stabil ist. Also wir haben also keine Abstürze im normalen Produktivbetrieb. Es hat sehr, sehr viele Features. zum Beispiel den Einsatz von RAW Partitions, also bereits vorhandene Installationen, also Windows-Installationen, die man auf irgendwelchen Partitionen hat, kann man weiter einsetzen. Das ist recht hübsch. Dadurch kann man tatsächlich so, das ist für so ein Migrationsszenario natürlich hervorragend. Also im Wesentlichen haben wir das ganz genauso gemacht. Wir haben also eigentlich unseren Dual-Boot-Client im Wesentlichen genommen, den wir sowieso schon ja seit 2005 im Betrieb haben, haben aus dem Grab-Menü einfach das Windows rausgenommen und booten halt das Windows jetzt über die VirtualBox in Linux. Ist halt vom Aufwand her minimal und funktioniert sehr gut. Man kann auch VMDK-Images einsetzen, manchmal mit kleinen Änderungen, also auch da vorhandene VMware-Installationen weiterverwenden. Es beherrscht USB, und zwar allerdings jetzt nicht in der freien Variante, sondern jetzt in der, also es gibt halt neben Dual Licensing, das müsst ihr vielleicht doch noch erklären, es gibt also eine richtige GPL-Variante, die man sich downloaden kann, inklusive Quelltext. Und es gibt noch eine erweiterte Version, die es halt nur binär gibt, weil natürlich die Firma auch von irgendwas leben will. Und da in dieser Version sind dann halt auch so Sachen drin, dass man USB-Geräte durchreichen kann an das Gastsystem. Dass man also USB-Geräte, vielleicht irgendeinen komischen Drucker oder so, oder einen Scanner, der unter Linux nicht funktioniert, einfach unter Windows weiter benutzen kann. Da kann man noch Filter festlegen, was denn durchgereicht werden darf und was nicht, oder was automatisch durchgereicht wird und was man halt manuell aktivieren muss. Es gibt Shared Folder zum Datenaustausch zwischen Gast- und Hostsystemen, was ohne irgendwelche Samba-Daemons funktioniert, das heißt komplett ohne Netzwerk, was recht hübsch ist, weil wir das aus Sicherheitsgründen ja genauso haben wollen. Wir wollen also nicht, dass das irgendwie das Microsoft Office mit dem Netzwerk kommuniziert. Die Frage war, ob das das auch in der freien Version gibt. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, was in der freien Version drin ist. Ich muss auch noch ergänzen, Innotek ist vor kurzem von der Firma Sun Microsystems gekauft worden. Der Hersteller, das hat erstmal zu keinen Änderungen geführt, also die Entwicklung ist weiter hier in Deutschland. Aber man kann die Pressemeldung, die kann man auch so lesen, dass Sun vorhat, die VirtualBox komplett unter Open Source zu stellen. Ich habe da noch keine definitive Aussage von der Innotek bekommen, aber man könnte es so lesen. Also vielleicht, also es könnte sich zumindest was ändern, sagen wir mal, in der Zukunft, sodass das sowieso jetzt ein bisschen transitional ist, was ich hier sage von den beiden Varianten. Also Datenaustausch ist da relativ praktisch. Der ist auch dann günstig, wenn man zum Beispiel das Hauptsystem in so einem nicht persistenten Modus betreibt, wie wir das ebenfalls machen. Das heißt, das Beenden der virtuellen Maschine setzt die Festplatte wieder in den alten Zustand zurück, sodass irgendwas, was man sich da eingefangen hat, wieder weg ist. Wenn man natürlich Dokumente irgendwie mal speichern will, braucht man natürlich schon irgendwie noch ein Austauschverzeichnis oder ein persistentes Verzeichnis. Und da kann man natürlich auch diesen Shared Folder recht gut einsetzen. Es gibt einen Seamless-Modus, das ist recht hübsch, dass man also tatsächlich die Windows-Programme nur noch als Programme tatsächlich integriert in den KDE-Desktop sieht, nicht mehr die gesamte virtuelle Maschine, so wie das jetzt gerade zu sehen war. Das macht natürlich, das vereinfacht natürlich die Akzeptanz ebenfalls, wenn das Word dann halt so wie ein Linux-Programm fast aufgeht, also zumindest sieht es beinahe so aus. Es gibt Debian-Pakete, auch das ist ein Vorteil gegenüber konkurrierenden Lösungen. Und zwar so für beide Varianten. In Debian selbst gibt es die Open Source Edition, die ist recht leicht zu installieren, inklusive Kernel-Modulen, was man alles braucht. Wenn man sich dann die kommerzielle Version, die man ja privat trotzdem kostenlos verwenden darf, einsetzen will, dann kann man die eben auch als Debian-Paket installieren von der virtualbox.de-Seite. Kernel-Treiber braucht natürlich Kernel-Treiber für das Host-System, das ist ja ähnlich wie bei VMware, also im Prinzip vom Prinzip her genauso das Gleiche, ist auch nicht in den Kernel integriert, so wie das bei KVM zum Beispiel ist, was wir vorhin hatten im Vortrag. Allerdings, der Riesenvorteil ist, die Kernel-Treiber sind halt wenigstens immer aktuell, also man muss sich da nicht irgendwo aus dem Internet irgendwelche Patches runterziehen, damit man das noch gebaut bekommt mit dem aktuellen Kernel, sondern die sind eigentlich immer aktuell. Das ist recht vorteilhaft und es gibt auch relativ wenig Schwierigkeiten, wenn man unterschiedliche Versionen einsetzt. Also wenn man zum Beispiel den Debian-Kernel einsetzt mit den Open-Source-Treibern und dann doch den das kommerzielle Version sozusagen als Userland-Programm, das funktioniert in den meisten Fällen, selbst dann, wenn die Versionen nicht ganz übereinstimmen. Also das ist relativ zuverlässig. Was ebenfalls zuverlässig ist, ist das Pend, also sozusagen, wenn man den aktuellen Zustand einfach abspeichert. Zuverlässig meine ich an der Stelle auch, dass es nach dem Wiederaufwachen A, die Uhrzeit gesetzt wird und auch die Netzwerkverbindungen immer noch irgendwie verfügbar sind und dass nicht alles wegstirbt. Also dass der Anwender damit irgendwie tatsächlich einen relativ transparenten Suspend hat. Man kann für Entwicklungszwecke, ist das ganz interessant, hat man noch die Sicherungspunkte, man kann so beliebig viele Sicherungspunkte erstellen und dann wieder zurückkehren oder diese auch merchen. Da kann man halt schnell mal was rumprobieren. Das ist vielleicht auch Administratoren ganz gut, die mal was probieren wollen und dann doch lieber an den alten Zustand zurückkommen wollen, ist das recht nützlich. Wie gesagt, Dual License hatte ich schon erwähnt. Noch ein Vorteil ist, dass die Innotec, der Hersteller, Nähe Stuttgart, Weinheim, glaube ich, sitzen die, ist halt eine kleine Firma. Ich glaube, die Anzahl der Mitarbeiter ist irgendwie in der Größenordnung des Software-Design-Teams bei VMware oder so. Sie ist halt irgendwie lokal irgendwie erreichbar, kundenorientiert. Also einige Änderungen, die wir im letzten Jahr haben wollen, da zählte halt diese Raw-Disk-Sachen dazu zum Beispiel oder auch USB 2.0-Unterstützung, die relativ neu ist. Das haben die halt relativ schnell mit eingebaut. Ich möchte nicht wissen, wie das bei VMware funktioniert hätte. Wahrscheinlich hätte sich das niemand angehört, das Problem. Gehe ich mal davon aus. Geschweige denn, dass sie es je gemacht hätten. Oder auch ein Paket für Debian Sarge, was es noch gab, bevor Edge released wurde. Ja, das so als kleiner Vorteil. Und also das, was man natürlich immer gern sage, also man fördert halt auch damit den deutschen Mittelstand, statt einfach jetzt irgendwie Lizenzkosten zu transferieren. So, dann möchte ich es mal ein bisschen noch konkreter sagen, wie wir es jetzt konkret einsetzen bei uns. Wir haben zwei Varianten im Einsatz. Einmal diese Raw-Disk-Variante, wo wir also das eigentlich vorhandene Windows-Image auf der Partition einfach nochmal booten. Dort haben wir mehr Möglichkeiten, den Netzzugang noch zu beschränken, halt über IP-Tables regeln im Host-System. Aber da ist immer noch ein Netzzugang vorhanden. Einfach, man kann also immer noch eine Domain-Anmeldung machen und sowas. Das funktioniert auch sehr gut. Als wir damit angefangen haben, haben ja alle Leute gesagt, das geht überhaupt gar nicht, dass man Domain-Anmeldung über NAT macht in Windows. Also alle waren überzeugt, das geht nicht, aber es geht ja doch, komischerweise, wenn man weiß wie. Das ist also die eine Variante. Das ist im Wesentlichen die Variante, wo man wirklich tatsächlich irgendwelche Altanwendungen noch benutzt, die halt Netzwerkzugang brauchen, wo man halt nicht drum rumkommt. Irgendwelche Client-Server-Geschichten und sowas. Bei uns ist das zum Beispiel noch im Moment noch das Visum-Verfahren. Das ist halt eine Altanwendung, wo man halt noch die Visa-Anträge eingibt und diese dann bearbeitet werden. Hier wird das im Laufe des Jahres durch eine Webanwendung ausgetauscht. Die zweite Variante, die wir einsetzen, das ist eigentlich eher die Standardvariante, die wir vorsehen, also auch langfristig als die Standardvariante. Das ist so eine nicht persistente VDI, also Virtual Disk Image heißt das. Das ist einfach eine Datei im Linux-Dateisystem. Das hat keinen Netzwerkzugang, also zumindest nicht unser Netz. Das hat ein Netzwerk. Kommunikation mit dem Host-System schon noch, um den CAPS-Daemon zu erreichen, aber nicht darüber hinaus. Also es wird nicht geroutet, irgendwie über NAT oder sowas. Und es gibt dort ein Austauschlaufwerk für Daten. Das ist halt im Home-Directory immer ein Verzeichnis namens Windows und das wird gemappt auf ein B-Verzeichnis. Auch lustig, wenn man Windows-Leute fragt, welches Gerät, Laufwerk kann man nehmen, sagen die immer gar keins, weil die sind immer alle schon vergeben, weil es gibt ja so wenig. Also B. B ist irgendwie immer noch frei auf jedem Windows-Rechner, weil das... also haben wir B genommen. Ein Vorteil ist auch noch, dass wir die bereits gekauften OEM-Lizenzen von Windows XP weiter einsetzen. Also wir haben also einfach so, wie wir sie gekauft haben, einfach runtergenommen und in die VirtualBox gepackt und Dann eigentlich nur diese Gast-Editions installiert, hatte ich vorhin gar nicht erwähnt. Das ist noch ein wichtiger Vorteil der VirtualBox. Also es gibt halt so Gast-Editions, die halt so eine Sachen wie Mauszeigerintegration, Bildschirmauflösung, Zeitanpassung, genau, das Austauschlaufwerk, das virtuelle Filesystem machen. Das funktioniert halt sehr gut. Die sind auch Open Source für alle Betriebssysteme. Und das macht es dann schon noch viel bequemer, als zum Beispiel ein KVM zu benutzen, wo die halt Sachen fehlen und wo es dann halt dann doch immer wieder hakt in der Nutz für den, also wo es dann halt den Nutzer nicht das Leben ein bisschen angenehmer macht in der VirtualBox. Genau, also man nimmt also die OEM-Installation, packt noch die Gast-Editions hinzu und dann funktioniert das einfach aus dem Hut. Braucht keine neuen Lizenzen kaufen, wenn man neue Rechner kauft. Also wir kaufen die Rechner alle ohne Windows-Lizenz inzwischen. Also dann nehmen halt die von den ausgesonderten Rechnern einfach die Lizenz weiter. Ist zumindest so, wie wir unseren Rechtsanwalt verstanden haben, auch die übliche rechtliche Ansicht, dass es also für den Kunden kein Bundling von Hardware und Software gibt, sondern der Kunde kann das immer frei entbundeln. Das nicht persistente Image führt natürlich auch zu einer höheren Sicherheit. Wie gesagt, jedes Rootkit, das man sich einfängt, ist zumindest beim nächsten Runterfahren wieder weg. Und selbst wenn man sich einfängt, kann es erstmal keinen Netzwerk-Traffic machen. Erfolgreich. Auch das ist noch ein Vorteil. Was ist langfristig halt ein Vorteil, wenn Microsoft irgendwann mal die Sicherheitsupdates einstellt für Windows XP, dass uns das dann eigentlich egal sein kann, da können wir dann immer noch sagen, so gefährdet ist das Windows-System nicht, weil es ja nicht irgendeins, das offen im Internet steht, sondern das ist ein ziemlich eingeschränktes Windows. Das heißt, wir können das voraussichtlich noch lange so weiterverwenden, das Windows XP. Das ist eigentlich, ja? Nein, das RAW, also die Frage war, ob das RAW jetzt nur in der kommerziellen Version drin ist. Nein, meines Erachtens ist das auch in der Open-Source-Version drin. Also jetzt war die Frage die Konvertierung von Disk-Images. Da gibt es ja verschiedenste Tools, die man so verwenden kann. Also VirtualBox bietet meines Erachtens jetzt nichts, bringt jetzt nichts mit, aber es gibt verschiedene Tools, die... Oder gibt es da was Neues? Vielleicht gibt es was Neues. Ah, dann ist das was Neues, was ich noch nie irgendwie mir angeschaut habe. Aber wie gesagt, früher, also vor einem Jahr oder so. Okay. Also das ist hier auch so. Also man muss ein VMDK erstellen, was praktisch eine Referenz auf die Partition hat. Das heißt, man bootet in ein ganz kleines VMDK, 2 Kilobyte oder sowas, so 4 Kilobyte, was eigentlich nur eine Referenz enthält. Allerdings die Frage war ja, wie man von einem RAW auf eine VDI kommt. Ich glaube, die Kollegen bei uns haben das einfach mit Ghost oder irgendwas gemacht, irgendeinem kommerziellen Produkt. Also das geht einfach. Also wie gesagt, also da gibt es Möglichkeiten. Möglicherweise gibt es tatsächlich jetzt in der VirtualBox selbst was drin, was ich jetzt nicht kenne, wo ich jetzt nichts dazu sagen kann. Da kann man sich aber irgendwie behelfen, ja. Genau, also es gibt natürlich tatsächlich auch nochmal eine Vereinfachung gegenüber einem nativen Windows, an die man im ersten Moment gar nicht denkt, nämlich zum Beispiel die Druckerkonfiguration, weil man hat ja unter Linux immer schon den CAPS konfiguriert im Hostsystem und unter Windows benutzt man halt einfach den CAPS-Druckertreiber, den kann man sich extra downloaden, das ist irgendwie so eine CAPS-DLL oder so. Der funktioniert für die meisten Drucker hervorragend. Es gibt ein paar Probleme, also das ist nicht ganz perfekt, muss ich sagen. Aber für die meisten Fälle funktioniert das sehr gut. Da muss man eigentlich unter Windows gar nichts groß konfigurieren. Man muss eigentlich nur sagen, ich will jetzt den CAPS-Treiber verwenden und dann werden einem einfach die Optionen so angeboten, wie CAPS sie kennt. Das ist tatsächlich für die Inbetriebnahme, wenn man wirklich mal 11.000 PCs in Betrieb nehmen will, ist das eigentlich schon mal eine erhebliche Vereinfachung, als wenn man irgendwie mit Dutzenden von Windows-Druckertreibern kämpfen muss. Ja, noch ein paar Details. Wir legen über ein zentrales OpenLDAP als Verzeichnisdienst auch diverse Berechtigungen fest, was man alles machen kann. Also bei uns ist das natürlich auch erstmal ein Verzeichnisdienst, so wie dieses Telefonbuch irgendwie zum Adressbuch, aber wir tun eben auch Berechtigungen festlegen. Das wird im Linux so ausgewertet sind, also POSIX, also Nutzer können in POSIX, in LDAP-Gruppen aufgenommen werden, Entschuldigung, und die werden dann als POSIX-Gruppen unter im Linux-Host abgebildet. Und darüber kann man halt üblicherweise Berechtigungen einstellen unter Linux. Da kann man einstellen, wer darf welches virtuelle Windows überhaupt benutzen. Das sind also eine Gruppenberechtigung einerseits auf die VirtualBox-Binaries, wer darf die starten. Und bei dem RAW-Image auch auf die Partition, wo man halt über UDEV einfach die Gruppe setzt und dann, wer in der Gruppe ist, halt hat Lese- und Schreibrechte drauf. Das ist halt recht hübsch, weil man hat irgendwie ein Web-Frontend, wo man im LDAP einfach die Gruppe hinzufügt oder entfernt. Und für den Nutzer ist es dann praktisch beim nächsten Einloggen sofort vorhanden. Das ist eigentlich ein sehr einfacher, aber ziemlich effizienter Mechanismus, so Berechtigungen zu setzen. Und das geht halt mit allen möglichen. Also man kann noch Netzwerk ein- und ausschalten, eben ob man den persistenten oder den nicht-persistenten Modus unterstützt. Was wir noch als Ergänzung gemacht haben, ist, welche Anwendung darf man denn benutzen. Das heißt, es ist bei uns so, dass natürlich jedes Image erstmal tatsächlich Office und sogar Access enthält, wofür wir jetzt gar nicht so viele Lizenzen haben, also speziell für Access. Und wir wollen auch in Zukunft die Office-Lizenzen sehr restriktiv handhaben. Das wird halt einfach über dann Berechtigung also entweder in dem NTFS oder in dem virtuellen NTFS dann gesetzt, über Skripte, die halt auf dem Austauschlaufwerk, also im Host laufen Skripte, die gewisse Konfigurationsdaten das Austauschlaufwerk lesen und der Windows läuft dann in Dienst, der genau die Daten liest und dann die Berechtigung auf die entsprechenden Binaries unter Windows setzt. Das ist auch ein ziemlich angenehmer Mechanismus. Also man hat wieder ein Webfrontend zentraler Stelle, wo man halt die Berechtigung setzt, wo ein paar wenige Leute dies setzen können. Und dann hat man das bildet sich sofort ab in die virtuelle Maschine des Nutzers. Also sobald er die dann startet, werden halt dann die Berechtigungen der virtuellen Maschine auch so gesetzt. Das ist recht angenehm. Also man wird also nie irgendwas dezentral einem Client selber konfigurieren, sondern immer nur an einer zentralen Stelle im Verzeichnisdienst. So ist es mit den Katzen noch ein bisschen schlimmer hin. USB-Filter kann man damit ein- und ausschalten noch bei uns. Das ist ganz nett, weil man bestimmte Peripherie-Hardware, Scanner, Drucker und so weiter, Fingerabdruckscanner, die wir in der Visa-Anwendung brauchen, damit einfach ein- und ausschalten können für die virtuelle Maschine. In den meisten Fällen wird es nicht gebraucht, aber in Einzelfällen können wir es damit zentral einschalten und für den Nutzer ist das dann sehr gut zu benutzen, weil es dann sofort in das Windows hineingereicht wird. Wechselmedien kann man festlegen, speziell eben auch für den Linux-Host, auch wieder ganz normal UDEV, Gruppenberechtigung. Und wer dann halt in dieser Gruppe drin ist, der kann halt die Wechselmedien oder auch sonstige Peripherie, Scanner und so weiter verwenden. Insgesamt setzen wir also USB-Geräte recht restriktiv ein. Ja, es ist halt ein bisschen gefährlich, wenn man irgendwie beliebige USB-Geräte den Nutzer verwenden lassen könnte, weil da gibt es die wildesten Sachen so auf dem Geheimdienstmarkt, wo man den Leuten einfach irgendwie so ein USB-Gerät schenkt, die stecken es an ihren Rechner und das Ding macht sonst irgendwas mit dem Rechner. Das ist hinreichend gefährlich. Eigentlich will man sowas gar nicht an den Windows angeschlossen wissen, ja. Weil es eigentlich viel zu gefährlich ist. Genau, wir machen es also unter Linux-Seiten da. Entsprechenden Beispiel. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal irgendwie zu diesem anderen Mikrofon.
Jetzt? Ah, okay. Also wir lesen das über eine Whitelist, welche Geräte halt dann verwendet werden darf. Wir kennen ja im Wesentlichen unsere Geräte, die wir einsetzen und die können wir dann in die Whitelist aufnehmen, also einfach die USB-IDs aufnehmen und einen entsprechenden UDEV-Regler und dann können die Nutzer die verwenden oder auch nicht. So, was haben wir bisher schon migriert im letzten Jahr und in diesem Jahr? Die Zahl stimmt wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Es dürfte wahrscheinlich jetzt eher so um die 10 Auslandsvertretungen sein, vielleicht sogar ein paar mehr. Angefangen haben wir mit der Botschaft in Oslo. Das war sozusagen der Pilotversuch, einfach mal so eine Botschaft mal komplett auf Linux umzustellen. Das hat eigentlich relativ wenig Schwierigkeiten mit den Anwendern gebracht. Klar, also ein paar Sachen denkt man nie, die muss man halt dann noch gerade ziehen, aber
Dazu war sie auch ein Pilot. Mittlerweile läuft das relativ leicht. Wir haben vor 2 Wochen zum Beispiel die Botschaft in Tokio umgestellt. Da war eigentlich jetzt gar nicht mehr viel überraschend Neues und das hat im Wesentlichen so funktioniert. Also immer wenn Leute sagen, ist das nie ein Riesenaufwand und ist es überhaupt möglich, auf Linux zu migrieren, man sagen, ja klar ist es möglich. Also man muss es nur wollen, ja. In der Zentrale haben wir schon diverse Anwender umgestellt, zum Beispiel das Ministerbüro. Also auch die haben da jetzt nicht so richtig das Problem, Linux einzusetzen. Das ist natürlich auch immer wieder ein Trick, den man natürlich an der Stelle immer ein bisschen so hintenrum mit einsetzt, dass immer wenn ein Anwender kommt und sagt, das ist ja alles furchtbar und es geht alles nicht, dann sagen ja, das Ministerbüro arbeitet auch damit. Und das ist natürlich ein Trick, das gebe ich zu, aber ein durchaus hilfreicher Trick, ja. Weil dann ist nämlich erstmal der Anwender in der Klemme, jetzt zu begründen, warum er jetzt ausgerechnet nicht damit arbeiten kann. Ja? Also, weil das ist immer so ein Argument, das kommt immer ganz, ganz schnell zu behaupten, da kann ja niemand mitarbeiten, ohne näher zu begründen, warum. Und so hat man sozusagen so ein bisschen den Zwang, dass die Leute zumindest begründen müssen, weswegen es bei ihnen nicht geht. Ja? Und dann kann man ihnen ja auch erst helfen, in dem Moment, wo sie es wirklich mal rational begründen müssen. Ja, für die Datenmigration, das ist immer noch ein spannendes Thema, wie tut man seine alten Daten von Windows migrieren? Ja, also wir haben ja sowas im Ausland noch Outlook Express zum Teil im Einsatz, wenn wir jetzt migrieren. Oder aber auch, wenn ein Nutzer jetzt schon Thunderbird hatte vorher, dann muss man ja auch die Daten irgendwie von Windows nach Linux migrieren und so weiter. Da machen wir halt erstmal so Sachen, möglichst das, was naheliegenderweise einfällt, so serverseitig irgendwie IMAP und Samba und für Dateiformate irgendwie noch E-Mail-Konverter, das ist noch ganz nett, da schickt man halt eine E-Mail an eine bestimmte Adresse und dort versteckt sich halt im Zweifel irgendwie ein Windows-Server, der das einfach konvertiert und zurückschickt in einem anderen Format. Also die berühmten DocX Windows 2007 Sachen zum Beispiel, die wir nicht einsetzen, die auch mittlerweile immer mehr kommen, lassen sich damit umwandeln. Wir haben auch so einen generischen PDF-Konverter, der einfach irgendwie alle möglichen Formate, die so existieren könnten, einfach mal nach PDF konvertiert und zurückschickt. Das ist noch ganz hilfreich. Und dann gibt es halt noch diverse Spezialwerkzeuge, die muss man sich halt im Einzelnen ausdenken, für irgendwelche Profile und Lesezeichen und noch lokale Daten. Ja, wie gesagt, die Erfahrungen sind jetzt, dass es eigentlich keine ernsten Probleme mehr gibt bei den Endanwendern. Es gibt natürlich einzelne Probleme, gar keine Frage. Aber keine, die jetzt irgendwie völlig unlösbar sind oder wo man nicht irgendwie einen Workaround findet. Erfahrung ist auch, dass das virtuelle Windows eigentlich doch von relativ wenig Leuten tatsächlich im Moment zumindest benutzt wird. Das kann sich natürlich ändern. Wenn wir in der Zentrale noch mehr Leute umswitchen, denke ich mal, dann wird der Bedarf größer sein, weil es dann noch viel zu viele Sonderlösungen gibt. Ja, und wie gesagt, das, was ich vorhin schon sagte, dadurch, dass wir uns die Lizenz-Updates sparen, und zwar sowohl für das Windows XP, das wir halt einfach so nehmen, wie wir es schon haben, und das Microsoft Office, was wir auch so nehmen, wie wir es irgendwann mal gekauft haben, spart man doch eine ganze Menge an Lizenzkosten. Also das ist schon nicht ganz unerheblich. Ja, damit bin ich eigentlich schon am Ende. Kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen zu diesem Pinguin da. Das ist so ein Steinpinguin. Der steht im Linux-Hotel in Essen. Und das war auch so ein Trick. Das erste Problem, was man hat, wenn man so eine Linux-Migration macht, ist, dass die IT-Leute nicht wollen. Ja, also das sind ja gar nicht die Anwender, die normalen Anwender. Eigentlich sind es immer die IT-Leute, die nicht wollen. Das ist immer das Allerschlimmste. Zumal, weil die ja irgendwie immer irgendwelche Argumente bringen, die warum das angeblich nicht geht. Also die haben ja schon irgendwie das Fachknow-how, irgendwas zu sagen, weswegen sie das jetzt nicht können. Und da haben wir halt so ein bisschen den Trick gemacht, dass wir die halt immer mal so schubweise ins Linux-Hotel geschickt haben zu allen möglichen Schulungen. Und zwar immer verschiedene Leute. Also nicht die Leute, die immer jeden Tag miteinander arbeiten, sondern so verschiedene Leute, die sonst wenig miteinander zu tun haben. Sodass einer die Kommunikation steigt, sie halt die ganzen Open Source und Linux-Kenntnisse bekommen. Und trickreicherweise haben wir das auch noch so gemacht, dass sozusagen die Getränke am Abend irgendwie alle inklusive sind, sodass die Leute auch eine Motivation hatten, sich abends zusammenzusetzen und dann ein Bier zu trinken und also das war riesenhilfreich, wollte ich mal sagen. Und das ist so eine Anekdote zu diesem Pinguin hier. Ja. Das ist jetzt nicht angekommen. Ja, oder eine Tasse mit VI-Referenz oder irgend sowas, ja. Genau. Und hier noch die Bildnachweise. Ja. Gut, wenn Fragen sind. Ja, das... Das ist natürlich wichtig, dass der oberste Chef das will. Das war natürlich ein bisschen Glückssache bei uns, dass der IT-Chef oder der damalige Vertretende und jetzt IT-Leiter, das natürlich wollte. Und wir haben es natürlich auch mal absegnen lassen durch entsprechende Staatssekretärsvorlagen, um wirklich auch wirklich sicher zu sein, dass wir auch die Hausleitung dahinter haben. Ja, also. Ja, das ist tatsächlich ein Argument, das wird auch bei uns noch häufig gebracht. Da haben wir noch nicht so wirklich die goldene Begründung. Allerdings haben wir es so gemacht, dass wir bei dem Rollout in Oslo hatten wir zwei externe Damen, die haben so Change Management gemacht, die haben also die Leute da interviewt, und zwar vorher und dann auch nochmal ein paar Wochen hinterher nach der Migration. Und das waren auch keine Leute aus dem Haus. Das heißt, die Anwender konnten denen sagen, was sie wollten. Das wurde nicht an uns weitergegeben, sondern an uns kam sozusagen nur eine Auswertung. Das hat sozusagen den Vorteil, dass die Leute halt mal sagen konnten, was sie so für Schmerzen haben. Und ein Teil der Untersuchung war eben auch, was war denn für Effizienzverlust? Und in Oslo war es dann so, dass wir, die hatten bisher keinen Internetzugang irgendwie am Arbeitsplatz, sondern halt immer einen separaten Internetrechner. Und wir haben mit der Migration einen sogenannten Terminal-Server eingeführt, auch Linux-Terminal-Server, wo die halt über so einen Terminal-Server in einigermaßen sicheren Internetzugang über SSH bekommen können. Und alleine diese Vereinfachung, dass man also sagen, um Internetzugang zu haben, nicht irgendwie durchs Haus laufen muss und dann feststellen muss, dass da schon jemand sitzt, sondern dass man einfach das an seinem Desktop über SSH machen kann, die war so groß, dass in der Auswertung dann tatsächlich es eigentlich einen Effizienzgewinn gab insgesamt. Also das heißt, man muss sich halt immer überlegen, was man macht. Das muss man vielleicht sicherlich auch nochmal genau untersuchen, aber es kann durchaus auch Effizienzgewinne geben bei so einer Migration. Also es ist nicht immer so, dass es alles langsamer wird, ja. Also das ist halt auch immer, das wird immer gern gebracht. Die Umstellungsphase ist ja eigentlich auch bloß ein paar Wochen, muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Also selbst wenn man von Word auf OpenOffice umstellt, das ist irgendwie vielleicht mal eine Schulung und dann nochmal ein paar Wochen seine alten Dokumente konvertieren, wo man mal einen größeren Aufwand hat und dann die nächsten Jahre spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Also dass man das ist natürlich, ja, klar. Schwierig. Ja. Da hinten? Ja, also im Wesentlichen sind das eigentlich auch nur das laute Schreien einzelner Anwender. Ein Vorteil, den wir hatten, dass wir nur eine zentrale Outlook und Exchange hatten oder fast nur eine zentrale in Auslandsvertretung, hatten wir eigentlich immer Outlook Express. Outlook Express ist so schlecht, dass es eigentlich überhaupt keine Ablösungsprobleme durch Thunderbird macht. Outlook ist natürlich ein bisschen was anderes, eben wegen dieser Groupware-Funktionalitäten, der starken Integration der Groupware-Funktionalität. Da haben wir auch keine goldene Lösung bisher zumindest. Ein Vorteil ist, dass es relativ wenig User benutzt haben. Also ich denke, das liegt in der Zentrale noch unter 10%, die überhaupt diese Funktionalität benutzt haben. Das heißt, 90% der Anwender, denen fehlt das jetzt nicht wirklich. Aber die 10% oder seien es 5%, die haben es vielleicht sehr, sehr intensiv benutzt und die bedauern es natürlich dann schon sehr. Wir haben eine webbasierte Groupware, die auch gar nicht Open Source ist, sondern eigentlich kommerziell, die auch seit Jahren schlecht weiterentwickelt wird. Wo wir uns auch noch irgendwas überlegen müssen, haben wir keine goldene Regel, aber ja, das ist dann halt so. Dafür gibt es dann andere Dinge, dafür gibt es dann halt Notebooks, was wir früher nicht hatten oder so. Ne? Also das muss man dann so mal insgesamt sehen. Wir haben halt mit den Notebooks uns wiederum sehr viele Freunde gemacht, mit der Outlook-Ablösung eher Feinde, ja. Das ist dann halt einfach irgendwie mal so, ja. Ja? Ja, die Frage, jegliche Software aus Open Source umstellen, also jegliche wahrscheinlich nicht. Also wir haben ja zum Beispiel auch durchaus in einzelnen Stellen auch SAP im Einsatz und so ein Zeugs. Aber zumindest für alle wichtigen Anwendungen, ja. Also ein Punkt ist wichtig, es muss alles irgendwie mit Linux kompatibel sein. Also so offene Standards, was man heute so sagt, alles müssen erfüllt werden. Muss plattformunabhängig sein, aber sicherlich wird nicht jede Sonderanwendung komplett Open Source werden können, weil es da einfach zu viel gibt, ja.
Unterschiede zwischen vor allem bei Workstation und VirtualBox? Also so an technischen Unterschieden kann ich jetzt eigentlich tatsächlich nicht so viel sagen, außer dass es zum Beispiel schon eine Quälerei ist, ein Debian-Paket draus zu machen aus VMware und dann irgendwie immer die aktuellen Kerneltreiber sich nachzuladen und sowas. Das ist schon mal immer ein Heidenaufwand. Das geht in VirtualBox viel besser. Man erreicht dort auch bei jemanden irgendwie bei der Firma Innotech und zur Kommunikation. Das ist besser. Also direkt an technischen Unterschieden kann ich wenig sagen, weil ich das kaum gemacht habe. Also mir das wirklich genauer anzusehen. Das ist eigentlich, aus Sicht des Endanwenders ist es sehr, sehr ähnlich, das muss man sagen, ja. Den gibt's komischerweise, soweit ich weiß, nur im Zusammenhang mit dem Feature R-Desktop, also RDP. Die VirtualBox selber kann als RDP-Server arbeiten, und zwar unabhängig vom Gastsystem. Das ist recht nützlich, und sie kann sogar USB durchreichen. Gibt es also das R-Desktop-Tool mit Erweiterung, dass es USB-Geräte durchreichen kann per RDP. Und dort soll aber auch Multi-Monitor-Support funktionieren, allerdings in einem normalen Betrieb wohl nicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Oder Remote-Management mal, also wenn man sich mal aufschalten will, dafür kann man das sicherlich auch verwenden. Ist auch, glaube ich, ein Feature, was es, bilde ich mir ein, auch nur in der kommerziellen Version gibt. Kann ich mir jetzt täuschen, aber ich glaube, das ist so. Ja. Image erstellen habe ich ja. Ach so, ja, das machen wir so, dass tatsächlich beim Login die Konfiguration, also die Konfiguration sind XML-Dateien bei VirtualBox, das ist auch okay, weil es sind Textdateien, kann man sich angucken. Es gibt Tools, die VirtualBox mitbringt, Kommandozeilen-Tools, mit denen man die Konfiguration ändern, erstellen, löschen und alles Mögliche kann. Die setzen wir ein, um beim Login immer wieder einen sauberen Zustand zu erreichen. Theoretisch könnten die User, also das normale VirtualBox-Programm ist bei uns ausgeblendet, sie könnten es aufrufen und damit neue erstellen. Das ist bei uns jetzt nicht verboten, weil wir dahin, das vielleicht ist es, gibt es Anwendungsfälle, wo das notwendig ist. Könnte man verbieten, wenn man wollte, aber das haben wir jetzt nicht so als dringend angesehen. Also eine Live-Migration gibt es meines Erachtens nicht. Also man kann sicherlich die VirtualBox gut auch als Serversystem einsetzen, weil es ja eben zum Beispiel RDP und sowas alles, das funktioniert headless, man kann es dann per RDP ansprechen, das funktioniert sehr gut. Man kann sicherlich damit eben auch alte Windows-Server zum Beispiel in eine virtuelle Maschine migrieren. Das setzen wir so nicht ein, weil wir das schon länger machen, da hat man tatsächlich noch VMware im Einsatz für so eine Zwecke. Live-Migration gibt es meines Erachtens nicht. Also man kann sie halt speichern, den Zustand, und dann wieder hochfahren. Ne? Also das geht. Müsste ich vielleicht sogar vorführen können. Diese eine, die ist hier gesichert bei mir. Dann wird die einfach restauriert und genau, und ist dann wieder da. Also in dem Fall hier am Login prompt. Und man kann sie halt dann einfach hier auch immer, ja, wenn ich sie zuklicke, sagen hier Zustand der virtuellen Maschine speichern, und das geht auch über Kommandozeilen-Tools. Also das kann man auch, wie gesagt, selbst serverseitig einfach über die Kommandozeile machen. Das muss man jetzt nicht über die GUI machen. Ja. Also was anderes ist mir jetzt zumindest nicht bekannt, außer dass man über SSH und Kommandozeilen-Tools einen Server administriert. Keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank.